SWR 2 Lesenswert Magazin.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten Hausarrest. Sie wären allein in Ihrer Wohnung und müssten sich mit den Dingen beschäftigen, die es dort gibt. Fernseher und Computer blieben aus. Es gäbe dort also nur die greifbaren Dinge, mit denen Sie Ihr Leben ausstaffiert haben. Wie lange könnten Sie sich zu Hause beschäftigen? Wie interessant, intensiv und persönlich sind die Dinge, die Sie besitzen? Oder vielleicht sind Sie auch gar nicht dazu gezwungen, sondern Sie bleiben freiwillig und gerne zu Hause. So wie der Autor Karl Markus Gauss. Er ist drinnen geblieben und hat sich auf eine Reise durch seine eigene Wohnung begeben. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, was er dort alles gefunden und erlebt hat. Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer heißt dieses Buch. Und darüber möchte ich nun sprechen mit Karl Markus Gauss. Er ist aus Salzburg zugeschaltet. Guten Tag, Herr Gauss.
Guten Tag.
Herr Gauss, für unser Gespräch haben Sie Ihre Wohnung verlassen müssen und sind zum ORF-Studio gefahren. War es denn schwer, sich zu Hause loszueisen?
Nein, überhaupt nicht. Das war ja eine Art von literarischen und auch psychologischen Experiment, das ich mit mir versucht habe. Ich bin ja alles andere als ein Stubenhocker. Ich habe ja 5 oder andere Zählungen zufolge auch 7 Reisebücher geschrieben, in denen ich mich sehr weit von meiner Wohnung, von Salzburg, von Österreich hinaus bewegt habe. Aber wenn ich da so zum Beispiel in Mazedonien unterwegs war, um die Aromunen, eine Volksgruppe, die mich sehr interessiert, zu besuchen, oder in der Republik Moldau unterwegs war, habe ich mir doch manchmal auch gedacht, dass es doch auch interessant wäre, mein allerengstes Umfeld anzuschauen. Und damit meine ich jetzt nicht Österreich, nicht Salzburg, sondern wirklich meine Wohnung. Und zwar auch in Form einer Art von ethnografischen Reiseliteratur.
Sie sagten gerade, Sie sind viel gereist, aber Sie wurden in Salzburg geboren, Sie haben dort studiert und Sie haben viele Reisen unternommen, Sie haben viel darüber geschrieben, aber Sie sind dann doch immer in Salzburg wohnen geblieben. War das nie für Sie eine Option, woanders leben?
Schon, das war vor allem am Beginn meiner Ehe, die ja jetzt schon das 36. Jahr glücklich währt, als meine Frau eigentlich nach Wien übersiedeln wollte und ich aber seltsamerweise, gerade ich, der ich viel reise, eher mein Salzburg bevorzugt habe. Aus, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Gründen, aber es gibt ein wunderbares Buch eines spanischen Reiseautors und Romanciers, der jetzt vor 1 oder 2 Jahren gestorben ist. Der heißt Rafael Chirbes. Der hat einmal ein Buch geschrieben, das heißt Der sesshafte Reisende. Und das trifft eigentlich auch auf mich zu. Ich reise viel, gern, schreibe auch darüber, aber ich schreibe übrigens nur zu Hause. Zum Wegfahren gehört für mich auch wieder das Heimkehren, nicht? Und ich kann zum Beispiel, zum Unterschied von vielen Autoren, die ich übrigens sehr schätze, die unterwegs sind, die fangen schon im Flugzeug oder im Zug schon wieder zu schreiben an. Ich kann nur zu Hause auf meinem Schreibtisch in der Reichenhaller Straße in einer stadtnahen Salzburger Gegend schreiben und nicht in einem Hotelzimmer oder nicht in einem Zug oder sonst irgendwo.
Ja, dieses Haus, in dem Sie schreiben, die Wohnung, in der Sie schreiben, das Haus steht am Salzburger Mönchsberg. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch auch. Das ist ein Altbau. 1994 sind Sie mit Ihrer Frau und Ihren beiden Kindern eingezogen. Das ist jetzt 25 Jahre her. Hat sich das Haus denn in diesen Jahren sehr verändert?
Ja und nein, es hat sich also optisch und architektonisch so gut wie überhaupt nicht verändert. Es ist nur einmal ein bisschen restauriert worden, aber im Innenleben hat es sich natürlich schon verändert. Erstens, weil wir als Erste in dieses altgediegene Salzburger Haus eingezogen sind, weil dann andere Leute dazwischen auch wiedergekommen sind. Aber es hat trotzdem so eine, für mich übrigens von mir sehr als angenehm empfundene Art und Weise zwischen Beharren und Tradition und einer ganz moderaten Veränderung, die natürlich durch den Zuzug neuer Leute hauptsächlich verursacht ist.
Ja, Sie wohnen nicht allein in diesem Haus, ne? Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Zu Anfang Ihres Buches nähern wir uns diesem Haus, wir betreten es auch. Es ist ein mehrstöckiges Haus, in dem eben auch noch andere Familien wohnen. Und Sie wohnen mit Ihrer Frau ganz oben, über 2 Etagen, schreiben Sie. Und ja, es wäre toll, wenn Sie eine kurze Passage vorlesen könnten, ziemlich vom Anfang des Buches, eine Passage, in der Sie uns die Wohnung ein bisschen vorstellen.
Das ist wirklich ganz vom Anfang, nicht direkt der Anfang, aber 2, 3 Seiten nach dem Beginn des Buches. ist man durch das Stiegenhaus, vorbei an den Wohnungen fünf anderer Parteien, bis zu der unseren im obersten Stock hinaufgelangt, betritt man diese durch eine Tür aus hellbraunem, dünn lackiertem Holz, das viele Dellenkratzer abgeschabte Stellen hat. Der Vorraum ist klein, aber breit und um die Ecke gebaut, sodass er weder einen Empfangsraum noch eine Garderobe abgibt, sondern in seinen merkwürdigen Proportionen etwas zugleich Amputiertes und Aufgequollenes hat. Tatsächlich hat er seine heutige Form lange vor unserer Zeit erhalten. Zuerst wurde offenbar die große Küche verkleinert, das nächste Mal dem so gewonnenen herrschaftlichen Entree wieder Platz für ein Kabinett weggenommen, in dem einst vielleicht das Dienstmädchen untergebracht war, sodass Besucher, die ihn zum ersten Mal betreten, den Eindruck gewinnen, entweder in einen zu großen oder zu kleinen Raum geraten zu sein. Sie wissen nicht recht, ob sie sich hier umsehen dürfen und etwas Interessantes entdecken könnten oder diese Zwischenwelt nur dazu da sei, dass sie ihren Mantel ablegen und mit wenigen Schritten von draußen nach drinnen aus der großen Welt in die unsere gelangen. Die Wohnung hat etwas Extrovertiertes und etwas Introvertiertes und stärker als in den verschiedenen Zimmern, von denen ein jedes vielfältig mit der Ferne verbunden ist, spürt man das Introvertierte hier, wo die Außenwelt gerade erst mit dem Schließen der Eingangstür zu dieser wurde. Unsere längst erwachsenen Kinder beginnen, wenn sie uns besuchen, beim Eintreten zu schnuppern, als würden sie ihre Kindheitswohnung gerade im Vorzimmer an ihrem Geruch erkennen, den auf ewig nur diese eine Wohnung in der Welt für sie haben wird. Vom Vorzimmer geht es nach links in die Küche, geradeaus ist eine Tür wie aus dem massiven weißen Einbaukasten herausgeschnitten, hinter der das würfelartige Kabinett liegt. Auf der rechten Seite aber befindet sich eine stilistisch unpassend, mit einem Rundbogen ausgestattete Tür, hinter der die Wohnung erst wirklich beginnt. Hier betritt man jenes Zimmer, das fast so groß ist wie alle anderen zusammen und in dem sich unsere Hauptbibliothek, der lange Esstisch, viele unserer Bilder und Devotionalien der Familie befinden.
Karl Markus Gauss, eine kleine Lesepassage aus Ihrem neuen Buch »Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer«. Eigentlich ist es eine abenteuerliche Reise durch Ihre Wohnung, denn da gibt's ja mehr als nur ein Zimmer, haben wir gerade gehört. Sie fangen am Eingang an, Sie gehen durch die Wohnung und nehmen einzelne Gegenstände in die Hand, die betrachten Sie dann genauer, Sie denken über sie nach, Sie erzählen Ihre Geschichte, die stets ja weit über das Hier und Jetzt Ihrer Wohnung hinausreicht, also weit in die Welt und auch immer irgendwie zurück in der Zeit. Also den Anfang dieser Erkundungstour macht ein Brieföffner. Da zitiere ich Sie ganz kurz, auf der massiven Kommode im Wohnzimmer liegt, zusammen mit allerlei anderem Zeug. Ja, erzählen Sie doch, was es mit diesem Brieföffner ganz am Anfang auf sich hat.
Wir haben in unserer Familie schon seit ewigen Zeiten einen Brieföffner, der mir ehrlich gesagt, obwohl ich ihn fast täglich verwendet habe, nie wirklich aufgefallen ist. Jetzt aber, als ich dann einmal vorhatte, nicht in der Ferne zu suchen, sondern in die Nähe zu erkunden, habe ich ihn mir das erste Mal richtig genau angeschaut und habe festgestellt, ja, der muss ungefähr aus dem Jahr 1910 stammen. Es gab auch einen Spruch einer Firma, die das offenbar als Werbegeschenk damals den Kunden gegeben hat und dieser Firma habe ich ein bisschen nachgespürt und bin dann draufgekommen, ja, dieser unscheinbare Brieföffner führt mich eigentlich in die ganze Welt hinaus. Denn das ist ein Geschenk einer Firma Hatschek. Der Hatschek, der Erste, der war ein Mann aus kleinen Verhältnissen, der aber dann findig das Eternit erfunden hat, also diesen Baustoff, der lange Zeit große Bedeutung hatte. Und ein Teil des Eternit ist übrigens das Asbest. Und den Asbest hat dieser Herr Hatschek sich patentieren lassen. Asbest ist ein, wie wir heute wissen, lebensgefährlicher Stoff, der auch aber tausenden Arbeitenden Tod gebracht hat, aber im Falle von Hatschek hat es dazu geführt, dass er über dieses Eternit mit dem Baustoff Asbest darin auch eine der größten Firmen der gesamten österreichisch-ungarischen Monarchie gegründet hat. Und er war ein paternalistischer Unternehmer, der zum Beispiel seiner wachsenden Arbeitnehmerschar eine Wohnungssiedlung in Vöcklabruck, ist eine Provinzstadt in Oberösterreich, gestiftet hat. Und diese Siedlung war einerseits großartig und andererseits sehr prekär. Großartig, weil die Arbeiter seiner Firmen unter viel besseren Verhältnissen, größeren Wohnräumen und so weiter gewohnt haben. Prekär dann wieder, weil sie andererseits keine Gewerkschaft bilden durften und der Verlust des Arbeitsplatzes auch der Verlust der Wohnung bedeutet hätte. Und über diese Assoziation komme ich dann nach Zlín in Tschechien, einem Ort, den ich vor, ich glaube, 15 Jahren besucht habe und von dem ich nie gedacht hätte, dass er irgendwas mit Österreich in diesem Sinne zu tun hätte oder gar mit meiner Wohnung. In Zlín gab es das berühmte Brüderpaar Batya, die größten Schuhfabrikanten des gesamten ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren. Und die haben das, was Hatschek in Österreich verwirklichen wollte, nämlich diese riesige, funktionalistisch organisierte Welt, in der Produktion und Wohnen und Arbeiterüberwachung, aber auch Arbeiterprivilegierung ausprobiert wurde.
Also eine ganze Kette an Geschichten, die sich dann festmacht an diesem Brieföffner und seinem Werbeaufdruck im Grunde. Ja, eine Werbeaufschrift, die da drauf stand oder steht. Das ist ja oft so in Ihrem Buch. Da sind die Dinge und die schauen Sie sich an. Die Dinge liegen in Ihrer Wohnung, aber sie sind auch so Gucklöcher nach draußen, oder?
Ich hoffe sogar noch mehr als Gucklöcher. Ich bin ja überhaupt davon überzeugt, dass fast alle Dinge mit fast allen anderen Dingen zusammenhängen. Und zwar jetzt nicht auf verschwörungstheoretische Weise, sondern dass man wirklich von einem ganz einfachen kleinen Gegenstand, den man in der nächsten Nähe sieht, hinaus in alle Welt kommen kann. Weil ja nichts nur entsteht an dem kleinen Ort, an dem es produziert wird, sondern es wirklich ökonomische, soziale, kulturelle Verbindungen weit hinaus über diesen Raum und über diese Region, aber auch zurück in ganz andere Epochen bietet.
Sind nur analoge Dinge, die Sie betrachten in Ihrer Wohnung, sind geradezu altmodische Dinge, dachte ich, als ich Ihr Buch las. Also da ist zum Beispiel dieser Brieföffner ganz am Anfang, aber dann gibt es da auch einen Holzkoffer aus den 1880er Jahren mit Briefen drin. Dann gibt es Servietten und Tischtücher mit Monogramm. Es gibt unendlich viele Bücher. Es gibt Ihren Schreibtisch. Es gibt das Bett in Ihrem Arbeitszimmer. Außerdem gibt es Mappen mit ungeschriebenen Büchern und auch Bilder, die da dicht gedrängt an den Wohnungswänden hängen, also Petersburger Hängung sozusagen. Gibt es darunter ein Ding oder ein Stück, das Ihnen besonders viel bedeutet?
Nein, also vielleicht doch, aber es, wenn ja, dann fiel es mir jetzt im Moment nicht ein. Aber wichtig ist mir zu sagen, dass das jetzt kein Buch ist, das man irgendwie im weitesten Umfeld von schöner Wohnen oder auch von Manufaktum, die schönen alten Dinge, irgendwie orten könnte. Es geht mir da um die ganz einfachen Dinge oft und um nicht irgendetwas, was einen besonderen Wert hat, Wert im Sinne von monetärer Verrechnung, sondern Wert für das, was mich ja immer besonders interessiert, Wert für eine Art von Geschichte, die natürlich auch über familiäre Geschichte zurückreicht, aber nicht nur. Also ein Zeugnis davon abliefert, dass wir heute in dieser ganz schmalen, dünnen Linie, auf der unsere Existenz jetzt sich vollzieht, dass es da Erweiterungen gibt in andere Länder, aber auch wirklich in andere Zeiten und dass wir sozusagen vielfältig mit unseren einfachsten Dingen unseres alltäglichen Lebens mit unglaublich vielen Menschen verbunden sind.
Es sind alles Ihre Dinge, die Sie beschreiben, ne? Also jede Geschichte nimmt den Ausgang in Ihrer Wohnung von Ihrem Besitz.
Ja.
Sie selbst kommen drin vor, jedoch sehr diskret, würde ich mal sagen. Noch etwas diskreter kommen, ja, finde ich schon, Ihre Freunde und Ihre Familie vor.
Ja.
Ist das jetzt hier so wie in Ihren Journalen, also Ihren Tagebüchern, von denen Sie ja auch schon mehrere in Buchform vorgelegt haben? Es sind alles so Texte mit viel Kommentar zu Geschichte, Politik und Zeitgeist. Mhm. Es sind also immer Texte mit und zugleich ohne Sie. Haben Sie auch selber, glaube ich, mal irgendwo gesagt. Ist das hier auch so?
Naja, ich muss dazu sagen, das erste Journal, das ich veröffentlicht habe, das ist, glaube ich, 2001 erschienen, das hat einen Titel gehabt, Mit mir, ohne mich. Die Bedeutung war aber nicht, dass ich damit sagen will, Bei dem einen bin ich beteiligt, bei dem anderen, da geht es um ganz andere Dinge, sondern es ist eher gegangen darum, das unterstütze ich oder dafür bin ich, und bei dem anderen ziehe ich mich zurück und sage mein Nein. Ich glaube, dass dieses Buch jetzt, also die abenteuerliche Reise, ein schon sehr persönliches Buch ist, dass man auch nicht eine Autobiografie nennen kann, aber wo schon ziemlich viele autobiografische Momente auch drinnen sind, wo ich auch über Familie, die vorvergangene Familie, also bis zu den Großeltern und Urgroßeltern zurückerzähle, aber schon auch ein bisschen, wie das ist, sozusagen mit einer Familie in so einer Wohnung zu leben, wo ja jeder dann seinen eigenen Beitrag auch zur Seele der Wohnung beisteuert, und wie sich die dann entwickelt, wenn, wie es ja der Fall ist und auch richtig ist, dass es der Fall ist, dann eines Tages die Kinder zum Beispiel groß werden und ausziehen. Ja? Wobei die interessanteste Beobachtung für mich ja die war, dass wir damals eingezogen sind, damit wir endlich eine große Wohnung haben, und als die Kinder ausgezogen sind, ist die Wohnung ja nur ganz kurzfristig für uns zwei Eltern kurzfristig größer geworden, aber sie ist irgendwie darüber erschrocken und sofort kleiner geworden. Sie ist geschrumpft. Und so klein wie heute war sie überhaupt noch nie.
Oh, das hat aber seelische Gründe dann, ne? Weil die Kinder nicht mehr zur Seele der Wohnung beitragen.
Oder weil sie nachsichtig, wie sie waren, ihre Zimmer geräumt haben und dann auf einmal wieder Platz dafür war, dass wir zum Beispiel zweireihig aufgestellte Bücher jetzt wieder neue Regale schaffen mussten, damit man die Bücher einreihig aufstellen kann. Also das geht ja sehr schnell, bekanntlich.
Also Sie haben sehr viel. Manchmal versuchen Sie, was auszumisten. Das funktioniert nicht so gut. Sie schreiben an einer Stelle, das Verschwinden ist eine Sache, die mich fasziniert und gegen die ich mit allen meinen geistigen Kräften anzukämpfen versuche, sodass ich mich überall auf die Spuren des Verschwindenden begebe. Empfinden Sie denn die Dinge in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Zimmer als im Grunde für bloß eine gewisse Zeit zusammengestellt, sodass Sie die auch im Buch noch einmal festhalten wollen?
Ja, das ist schon, glaube ich, nicht nur in diesem Buch, sondern insgesamt bei allem, was ich geschrieben habe, ein starker, mich irgendwie vorantreibender Impetus, von dem ich übrigens gar nicht genau weiß, warum ich ihn habe, dass ich immer auf der Suche bin nach Haltungen, aber auch bei meinen Reisebüchern nach sprachlichen kleinen Gruppen, Ethnien, die jetzt gerade dabei sind, irgendwie aus der Realität in sowas wie ein imaginäres Museum der verschwundenen Kulturen zu übersiedeln. Also ich habe dieses Verschwinden und gegen das Verschwinden anzuschreiben, das ist schon fast eine Obsession von mir. Und ich glaube, dass alle verschiedenen Bücher, die ich geschrieben habe, ein bisschen oder eher stark sogar mit diesem Bemühen zu tun haben.
Angesichts all der Dinge in Ihrer Wohnung, die Ihnen auch viel bedeuten oder die auch so viele Geschichten erzählen können, können Sie sich vorstellen, nochmal umzuziehen?
Nein, ich werde nicht mehr umziehen. Ich bin, wie Sie wissen, wirklich sehr viel auf Reisen und ich kehre aber immer wieder gern zurück. Natürlich werde ich umziehen, wenn es sich einfach sozusagen familiär ergibt. Ich meine, wir haben eine unverschämt große Wohnung, meine Frau und ich, die allerdings, wie ich schon sagte, jetzt trotzdem immer sehr klein geworden ist. Aber eines Tages, wenn zum Beispiel die Kinder kommen und die ja jetzt in kleineren Wohnungen leben und vielleicht auch eigene Kinder haben, dann wird sicherlich der Tag kommen, wo wir uns von sehr vielen trennen, und zwar ohne Schmerz und ohne irgendwie Hader, weil ich sie aufgeschrieben habe und auch in kleinere Wohnungen übersiedeln können.
Eine abenteuerliche Reise durch mein Zimmer. Geschrieben von Karl Markus Gauss, und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Gauss, für dieses Gespräch.
Ja, danke auch.
Und zum Schluss sei auch noch gesagt, das Buch ist im Zschollnay Verlag erschienen.